Ich möchte nochmal danken für diese Stelle aus Jesaja. Ich denke, heute werden wir die Frage dazu, wann es eintritt, wie Gott sein Reich baut, nicht gänzlich beantworten können. Das ist ein viel zu umfangreiches Thema. Und auch möchte ich danken für den Psalm, war das 49, den wir am Anfang gelesen haben? 47 war das. Ich möchte zwei Verse aus dem Psalm 99 auch vorlesen, zu Anfang dieser Predigt. Der Herr ist König. Es zittern die Völker. Er thront auf dem Cherubin. Es wankt die Erde. Groß ist der Herr in Zion und hoch ist er über alle Völker. Verblüffend, wie hier Gott als Gott über alle Völker wirklich benannt, bepriesen wird. Ja, in der letzten Zeit hat mich persönlich dieses Thema doch einiges beschäftigt. Das Reich Gottes. Was lehrt die Bibel eigentlich über das Reich Gottes? Oft lesen wir in der Bibel zum Beispiel auch das Wort Königreich, also nicht nur Reich, sondern Königreich, weil er der König darin ist. Königsherrschaft oder Gottesherrschaft, diese Begriffe, die verweisen häufig auf etwas, was mit diesem Reich zusammenhängt. Damit ist ganz allgemein gesagt ein Bereich, also Reich im Deutschen, ein Bereich, vielleicht sogar ein räumlicher Bereich definiert oder beschrieben, in dem er der Herr ist. Also ganz allgemein. Und zwar, wenn wir jetzt die Bibel lesen, wird damit sogar häufig so ein absoluter Herrschaftsanspruch von Gott damit beschrieben. Also da ist nur noch Gott der Herr. Das schließt auch ein, wenn wir über diese Lehre nachdenken, vom Gottesreich, die ja vom Alten bis zum Neuen Testament sich wirklich sehr häufig durchzieht. Ich habe jetzt nicht gemerkt, wie häufig tatsächlich dieser Begriff im Neuen Testament erwähnt wird, aber sehr häufig. Aber diese Lehre schließt auch ein, dass es einen Bereich gibt, der scheinbar außerhalb dieser absoluten Herrschaft ist. Versteht ihr? Wenn es diesen Bereich gibt, dann gibt es auch den anderen Bereich. Wo zumindest, also wo nicht alles dem Willen Gottes untertan ist. Zumindest in gewisser Weise. Ihr merkt, wir müssen aufpassen, weil wir gleichzeitig sagen, Gott ist allmächtig und er ist ein absoluter König. Und wir lesen solche Psalme, er ist der Herr über Völker. In der Bibel wird mit diesen Begriffen der Königsherrschaft beschrieben, dass Gott von Anfang an über die ganze Schöpfung herrscht. Aber andererseits, dass Gottes Heilswille in der Endzeit sich gegenüber allen Widerständen durchsetzen wird. Dass er absolut gelten wird, Gottes Wille. Damit werden Lehren verbunden, wie ja, dass erstens das Gesetz Gottes tatsächlich dann gelten wird, durchgesetzt wird. Dass die Israeliten von der Fremdherrschaft befreit werden. Also wir sehen dieses Thema häufig im Alten Testament. Und auch im Denken, wenn wir heute eine Stelle betrachten über den Johannes den Täufer und über die Menschen, die damals lebten zu Jesu Zeit, in ihrem Denken waren sie häufig davon geprägt, dass wenn der Herr kommt, diese Fremdherrschaft aufhören wird. Und ich meine zumindest, dass es auch heute so ist, teilweise unter Juden, dass diese Fremdherrschaft für sie ein emotional bedeutender Begriff ist, von dem sie Erlösung suchen bei Gott. Aber auch das Kommen Gottes zum Endgericht, ja, das Thema zieht sich auch durch vom Alten bis zum Neuen Testament. Verwandlung der Schöpfung oder die Neuschöpfung, ja, das Reich Gottes, hat was damit zu tun. Überwindung allen Böses, oder ja, Ende aller Schuld, also wenn wir gerade die Lehren Jesu heute nicht, aber wenn wir die Lehren Jesu betrachten, Ende aller Schuld, allen Leidens, der Schmerzen und der Krankheiten, des Todes, das ist auch ein Thema durchaus, auch für das Alte Testament, aber es findet seinen Höhepunkt als Thema, denke ich, im Neuen Testament, in den Lehren Jesu. Ja, und es ist ein sehr umfangreiches Thema und wie gesagt, es betrifft vieles, viel von unserem Verständnis in der Bibel. Und so wie es häufig ist, gibt es unter Christen unterschiedliche Ansichten die über das Reich Gottes grundsätzlich. Ich möchte hier grundsätzlich werden, natürlich, man kann nicht sagen, ich habe nur diese Ansicht oder nur diese Ansicht. Häufig haben wir mehrere Ansichten, die sich je nachdem, zu welcher Fragestellung vielleicht besser passt, besser erklären lässt. Manche Vorstellungen lehnen wir ab oder die sind so widersprüchlich. Ich möchte hier einige grob benennen. Wir werden uns heute damit nicht tiefer beschäftigen. Aber damit wir einfach so ein Muster bekommen, worüber sich Theologen Gedanken machen, wie sie das versuchen zu gruppieren, zu verstehen, die Bibelstellen. Die Reihenfolge ist auch hier willkürlich nicht missdeuten. Also, zunächst einmal gibt es eine Vorstellung des Reiches Gottes, das eher so als sozial beschrieben werden kann, soziales Reich Gottes. Diese Vorstellung betont die Verantwortung des Gläubigen, aktiv im Aufbau des Reiches Gottes in der Gesellschaft teilzuhaben. Der Fokus liegt auf der sozialen Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und der Umgestaltung der Welt, dieser Welt, gemäß den Prinzipien des Evangeliums. Dann gibt es zum Beispiel die Vorstellung des inneren Reichs Gottes. Also, so nenne ich das jetzt mal. Das Reich Gottes als eine innere Realität im Herzen eines Gläubigen. Dort existiert es. Der Fokus liegt auf der persönlichen Beziehung zwischen dem Gläubigen und Gott. Innere Veränderung der Herrschaft Gottes im persönlichen, im individuellen Leben. Dritte Gruppe, das Reich Gottes ist präsent. Präsentes Reich Gottes. Diese Verstellung besagt, dass das Reich Gottes bereits gegenwärtig ist und durch das Wirken Jesu Christi auf Erden eingeleitet wurde. Also wahrscheinlich tauchen bei euch immer so Bilder, Bibelstellen auf, wenn ihr über diese Sachen nachdenkt, die dafür oder dagegen sprechen. Gläubige können bereits am Reich Gottes teilhaben und das in ihrem Leben erfahren. Und diese Sichtweise des Präsenten, dass es jetzt schon da ist, betont die Gegenwart und die verändernde Kraft Gottes schon in dieser Welt. Und dann gibt es aber auch die zukünftige Vorstellung des Reiches Gottes. Das zukünftige Reich, manchmal auch eschatologisches Reich genannt. Ich glaube, das haben wir sogar ein paar Mal hier schon gehört. Das Wort, also diese Begrifflichkeit. Diese Perspektive, wenn man über das Reich Gottes nachdenkt, betont vor allem die zukünftige Realität, die vollständig bei der Wiederkunft Jesu, bei Wiederkunft Christi und am Abschluss der Gerichte auf Erden eingeleitet wird. Gläubige erwarten eine endgültige Erfüllung der Verheißung Gottes in einer neuen himmlischen Ordnung. Eine Art mystische Vorstellung, davon habe ich tatsächlich noch nie was gehört gehabt. Diese Vorstellung betont eine Art Vereinigung mit Gott als das eigentliche Reich Gottes. Ja, also wenn der Gläubige mit Gott vereint wird. Die Betonung liegt auf der spirituellen Erfahrung in dieser Vorstellung und einer tiefen Verbindung mit Gott jenseits dieser äußeren Dinge. Und für heute ist die letzte Gruppe, also dem Reich Gottes wird auch eine Kraft oder eine dynamisch beschreiben sie das. Hier wird das Reich Gottes als eine Kraft betrachtet, die Veränderung auch hier schon wirkt. Auch hier wird, ja, positiv gesagt zum Beispiel, Gläubige werden aufgefordert, aktiv an diesem Reich Gottes, also sich zu beteiligen, das Evangelium zu verbreiten, das Reich Gottes zu bauen. Also, auf die Fall. Auch wenn uns sicherlich diese Vorstellungen in irgendeiner Weise also helfen könnten, bestimmte Strukturen, die wir selbst haben, zu verstehen, möchte ich nicht ganz allgemein über das Reich Gottes sprechen. Ich möchte auch nicht themenübergreifend, bibelübergreifend, besser gesagt, über das Reich Gottes sprechen. Ich denke, dass mir dazu auch die Qualifikation fehlt. Was ich mit euch vielmehr möchte, ich möchte tatsächlich einige Bibelstellen, wo wir vieles über das Reich Gottes, über das Wesen des Reiches Gottes lernen können, mit euch betrachten in der Predigtreihe. Und ich hoffe, dass wir daran sowohl das Wesen, aber auch vielleicht auch diese Fragen, die du zu Anfang gestellt hast, ja, die Jesaja 11 und 12 aufwirft eigentlich, wann, wie wird das Reich Gottes sein, nach und nach beantworten. Vielleicht so ein Zwischenwurf, wenn euch auch Fragen auffallen oder ihr wirklich auch Fragen zum Reich Gottes habt, lasst uns das gerne wissen. Wir wollen dazu, so es möglich ist, eine Stellung nehmen oder das ausarbeiten. Heute habe ich für euch einen Text vorbereitet und ich denke, das ist ein guter Text für eine christliche Gemeinde, um in das Thema einzusteigen. Buße ist eine Bedingung für das Reich Gottes, habe ich das benannt. Und das ist eine Textstelle, die wir in Matthäus 3 finden. Matthäus 3. Ich möchte die Verse 1 bis 12 vorlesen. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist es, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt der Bäume an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wortschaufel in der Hand. Er wird seine Tähne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Soweit. In diesem Abschnitt wird uns von dem Evangelisten Matthäus dieser Mann vorgestellt, Johannes. Also kurz daraufhin wird auch gesagt, dass wird beschrieben, wie auch Jesus zu diesem Mann kam, sich taufen zu lassen. Er wird uns vorgestellt, also wir wissen, dass Matthäus an die Juden das Evangelium schrieb, und er wird uns als ein Prophet vorgestellt. Ne? Also dieses Zitat, das auf deine Prophetie verweist, sagt also: Schaut mal, da ist jemand, der eine wichtige Person ist, der ein Vorbote, ein Prophet vor Christus ist, bevor sein Reich kommt. Ich füge das schon mal so rein. Er will, dass die Leserschaft dieses Evangeliums den Kern der Botschaft von Johannes versteht. Und er will, dass wirklich diese Aufgabe von diesem Propheten deutlich wird. Er beschreibt auch die Art, wie er lebte und welche Wirkung er auf die Menschen hatte. Was hat es wirklich gebracht, was dieser Prophet gesagt hatte? Und ich möchte mit euch diese Punkte
mal anschauen.
Also zuerst die Frage, wer war Johannes? Wie wird er uns vorgestellt? Offensichtlich war dieser Mann bekannt, weil er also nicht detailliert weiter erklärt, woher er kam, nicht sein Register auflistet, sondern ihm geht es hier, er benennt Johannes der Täufer, das ist klar, wer das ist. Wir finden natürlich auch schon im Evangelium zuvor eine Referenz auf ihn. Aber Johannes der Täufer war ein geläufiger Ausdruck für die Menschen damals. Juden wussten, wer das war. Und er verweist hier auf eine Prophetie im Vers 3. Denn diese ist von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht: Stimme des Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Wahrscheinlich Jesaja 40, Vers 3, eine Stimme ruft, also auch ein ähnlicher Ausdruck in der Wüste. Bannt den Weg des Herrn, ebnet die Steppe, eine Straße für unseren Gott. In dem Kontext in Jesaja 40, da geht es darum, dass Gott sich erbarmen möchte über sein Volk. Und er lässt ihnen eine Botschaft geben. Nachdem dieses Volk ungehorsam war, es bestraft wurde, weggeführt wurde, es gezüchtigt wurde, soll nun diese Botschaft ihnen gegeben werden, dass der Herr sich erbarmen möchte. Und interessant ist hier, dass Matthäus, wenn er das Evangelium schreibt, stellt uns diesen Mann vor und sagt: Die eigentliche Erfüllung dieser Prophetie ist hier. Diese Stimme ist der Johannes. Das ist der Bote, der ebnen soll, vorbereiten soll das Kommen des Herrn. Ähnliches finden wir auch in Jesaja 57. Da möchte ich einige Verse mit euch vorlesen, rauslesen. Jesaja 57, 14 bis 19. Ich würde das gerne mit mir aufschlagen. Jesaja 57, 14 bis 19. Und er spricht: machet Bahn, bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines Volks. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der Ewige, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen, sondern sonst würde ihr Geist von mir verschmachten und der Lebensodem, den ich erschaffen habe. Ich war zornig über die Sünden ihrer Habgier und schlug sie, verbarg sie, er verbarg mich und zürnte. Aber sie gingen treulos die Wege ihres Herzens. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Und denen, die da Leid tragen, will ich in Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr, ich will sie heilen. In diesem Kapitel oder diesen Textstelle, die ich gelesen hatte, sehen wir etwas mehr, also vielleicht von dem, was es bedeutet, Bahn zu machen, was Johannes Botschaft war und was, so ich meine, sehr deutlich Matthäus hier kommunizieren möchte. Was war die Aufgabe dieses Propheten? Bahn machen oder den Weg vorbereiten für den Herrn. Was meint das? Also er sagt wörtlich hier: soll alles beseitigt, jedes Hindernis aus dem Weg meines Volkes. Da ist eine Distanz zwischen dem Volk und Gott. Und das sind Hindernisse, die sollen beseitigt werden. Und dann wird beschrieben, wo der Herr wohnt, wo, mit wem er zusammen sein möchte. Also der ist der hohe Erhabene, der Heilige. Aber er möchte zusammen sein mit seinem Volk und er möchte den Geist der Gebeugten und der zerbrochenen Herzens wieder beleben, heilen. Und was mit dieser Beschreibung gemeint ist, ist wieder dieser Begriff Buße, der auch hier wieder auftaucht. Gottes Regentschaft soll bei diesen Menschen, also soll wieder einziehen im Volk. Gott will sich darüber wieder erbarmen. Und die für ihre Sünde Buße tun, über die will sich Gott erbarmen. Und das ist tatsächlich sehr spannend, dass Johannes der Täufer, also dass er so beschrieben wird. Er ist es, der von dem gesagt wird. Und was ist seine Botschaft? Genau das. Im Vers 2 sehen wir gleich, das war, also ich denke, das ist nicht seine einzigen Worte, die er sagte, aber was Matthäus hier sagen möchte, das war der Kern seiner Botschaft. Wenn du ihn auf eins oder zwei Sätze reduzieren möchtest, dann ist es das. Tue Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das war seine Kernbotschaft. Vielleicht ganz kurz. Ich denke, wir wissen natürlich alle, was Buße gemeint ist, aber es ist immer wieder vielleicht wichtig für uns, das nochmal zu reflektieren und auch unseren Kindern beizubringen. Mit Buße, ich denke, lässt sich, das ist die Stelle 57, die wir gelesen haben, ich denke, damit lässt sich Buße sehr gut definieren. Ein bußfertiges Herz. Bußfertig ist der, der sich im Geist beugt vor Gott, der ein zerschlagenes Herz wegen seinen Sünden hat. Bußfertig ist also der auf die Erziehung, also in dem Kontext von Jesaja, auf die Erziehung Gottes reagiert, der Gottes Urteil über die Sünde, über seine Sünde, der diesem Urteil Recht gibt und sich vor ihm beugt, also vor Gott beugt. Und mit Beugen ist hier auch nicht nur sich eine Art Ergeben gemeint. Ich ergebe mich Gott vor dir, du hast Recht. Deine Strafe hat, du hast Recht, bestrafe mich, ich möchte die Konsequenzen für meine Schuld tragen. Nein, mit Beugen, so bin ich der Meinung, ist hier mehr gemeint in Jesaja, der sich vor ihm beugt. Es ist auch ein Flehen, es ist eine betende, eine bittende Haltung vor Gott. Ein Hoffen, eine hoffende Haltung vor Gott. Und zwar auf Gottes Gnade und auf seine Liebe. Damit ist eine Gesinnung der Sehnsucht nach Vergebung und Frieden mit Gott gemeint. Buße zu tun bedeutet nicht nur die Erkenntnis zu haben, etwas Böses getan zu haben, dass man etwas Böses getan hat, sondern und darüber auch traurig zu sein, sondern auch den Willen zu haben, sich, und ich sage nicht, dass es von uns kommt, aber den Willen zu haben, sich vor Gott zu beugen, ihm Recht zu geben und nach seinem Willen zu suchen. Das heißt auch, unter Umständen das wieder gut zu machen, wenn es möglich ist. Oder zumindest versuchen, die Sünde zu vermeiden. Also das ist, so bin ich der Meinung, in diesem Kontext mit Buße gemeint. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Hier ist auch ein Verweis darauf, und ich denke, das ist wichtig, wir werden das noch ein bisschen detaillierter auch anschauen und gleich nochmal darauf eingehen, was die Vorstellung davon war bei Johannes, wie das Reich Gottes kommen sollte. Er sagt, es ist nahe gekommen, er erwartet es unmittelbar. Und ich meine wirklich wortwörtlich. Ich denke, er hat es wirklich wortwörtlich unmittelbar erwartet. Das war seine Vorstellung davon. Der nach mir kommt, er ist schon, ja, der wird euch, er wird das Reich aufbauen. Ich begründe gleich, warum das so ist. Wir werden noch eine andere Stelle betrachten. Er hat das Reich Gottes erwartet an dieser Stelle. Das lernen wir. Johannes war klar, dass diejenigen, welche Buße tun, mit dem Herrn in dem Reich sein können. Die aber nicht, die haben mit diesem Reich nichts zu tun. Das ist wichtig, dass wir das auch verstehen. Und das können wir auch so begründen, indem wir also den Umgang von Johannes mit den Pharisäern und Sadduzäern betrachten, Vers 7 bis 10 in Markus 3. Denn seine Erkenntnis, seine Vorstellung vom Reich Gottes wird hier, ich finde, ziemlich deutlich dargestellt. Vers 7 bis 9. Erstmal bis 9, genau. Und als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, und hier gibt es vielleicht zwei Deutungen. Die eine Deutung würde sagen, ja, die haben sich nur angeschaut. Die standen außerhalb, im Sinne von, dass sie sich nicht taufen ließen. Die andere Deutung besagt, dass sich wahrscheinlich sehr viele taufen ließen und dass die sich so mit untergeschlichen haben, aber eigentlich das nicht so ernst meinten. Also wie auch immer. Man sieht deutlich, dass Johannes sie durchschaute. Und dann heißt es hier, sprach er zu ihnen, O Tamrut, wer hat euch weisgemacht oder gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Also wieder ist für uns wichtig zu verstehen, was hier Buße bedeutet. Und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Ich denke, in seinem Umgang hier mit den Gelehrten, also mit den religiösen Führern des Volkes, und ich denke, im Kontext wird eben klar, dass sie ihre Sünden nicht benannt hatten, nicht bekannt haben, sich nicht gebeugt haben, ihr Herz nicht vor ihrer Sünde, vor Gott sich geneigt hat. Dass sie eher darauf vertraut haben, ja, wir sind ja das Volk Gottes, die Kinder Abrahams. Wir sind ja die religiösen Führer, wir haben ja unsere Gerechtigkeit aufgerichtet. Also das ist wahrscheinlich der Kontext, der uns hier ganz allgemein gegeben wird. Und Johannes, schau mal, was er macht. Er weist sie zurecht und sagt, dass sie nicht teilhaben am Reich Gottes. Bringt. Also, und das scheint er zu beurteilen eben an ihrer Frucht. So wird es hier Vers 8 deutlich. Ja, also Frucht, vielleicht auch die Art, wie wir gesinnt sind, solche Art der Taten folgen daraus. So ist das Frucht zu verstehen. Also, was sie getan haben, was sie für eine Lehre vielleicht auch aus der Predigt, dieses Tut Buße ist sicherlich nicht nur Tut Buße, sondern wir wissen, dass Johannes auch tatsächlich Sünden im Volk, Sünden der Herrscher, sicherlich auch religiöse Sünden bei Namen genannt hat. Und dass er in der Wüste gelebt hat, hat sicherlich auch da eine große Bedeutung. Für Johannes, also so, ich meine, dass hier sehr deutlich ist, die Einleitung des Reiches Gottes aus der Sicht des Johannes geht auch mit dem Gericht einher. Und das sehen wir, wenn er weiter zu den Pharisäern und Schriftgelehrten spricht, in Vers 10 und 12, wo er im Prinzip auch beschreibt, wie seine zukünftige Erwartung ist. Und ich sage zwar, wie er beschreibt, aber ich werde nochmal drauf kommen. Matthäus verneint es ja nicht, also er sagt auch nicht, dass es falsch wäre. Aber schau mal, was er in Vers 10 und 12 hier weiter sagt. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Ja, also das ist schon kurz davor. Das ist das, was er hier prophetisch sagt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ja, dieses Motiv des Endgerichtes, das mit dem Einleiten des Reiches Gottes hier verbunden ist. Ich zwar taufe euch mit Wasser zu Buße, also es ist noch nicht so weit, es ist noch nicht da, aber der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Seine Wortschaufel ist in seiner Hand, Wurfschaufel, Entschuldigung. Und er wird seine Tele durch und durch reinigen und seine Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Dieser Vers 12 ist ein Bild dafür, dass da ist eine gewisse Unordnung und der kommt, er räumt auf, er schafft klare Sachen. Ne? Da wird ein Gericht folgen. Macht, dass ihr mit Gott bereinigt die Dinge, die ihr falsch gemacht habt. Diese Worte sind radikal. Und wir können uns auch so förmlich vorstellen, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Das, was Johannes erwartet im Reich Gottes, ist radikal. Wenn das Reich Gottes kommt, wird die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Wir verstehen das aber, auch wenn es so beschrieben ist, dass dieses Reich Gottes bis jetzt nicht ganz Erfüllung gefunden hat. Weil es immer noch unbußfertige Menschen gibt. Ja. Weil es immer noch unbußfertige Schriftgelehrten gibt. Wie sollen wir sowas verstehen, diese Stelle? Vielleicht noch, bevor ich weiter darauf eingehe, noch eine dritte Sache sehen wir hier im Text auch sehr deutlich, dass nicht nur seine Predigt, nicht nur seine Botschaft, nicht nur seine Aufgabe waren dem Zweck, also er bereitete das Reich Gottes vor, das Reich Jesu, er bereitete es durch Buße vor, das war so seine Aufgabe, das, was in der Distanz zwischen dem Menschen und Gott ist, wegzuräumen, abzureißen, sondern wir sehen, dass er selbst auch in der Buße lebte. Schaut mal die Art, wie der Matthäus sein Leben beschreibt. Vers 1, predigt er in der Wüste. Oder Vers 4, er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Ich glaube, an einer anderen Stelle beschreibt Jesus auch den Johannes und sagt, was seid ihr in die Wüste hinausgegangen, einen Mann mit weichen Kleidern zu anzuhören? Nein. Da war ein Mann, er hat verkörpert selbst das, was er gepredigt hat. So bin ich der Meinung, dass dieser Text uns das zu verstehen geben möchte. Und wie gesagt, dieses Bild der Wüste zum Beispiel hat eine tiefe Bedeutung auch für die Juden, für diejenigen, die das Wort Gottes studieren, für das Volk Gottes. Sinnbildlich es ist eine Distanzierung zwischen der Weltlebensweise, zu der weltlichen Lebensweise, von einem gottlosen Treiben. Es steht als Sinnbild auch für die Wanderschaft aus der Knechtschaft von den Götzen in das verheißene Land, in das Land, in das Königreich des Herrn, in sein Reich. Es steht für die Prüfungszeit. Und das Leben in der Buße und dem Abwenden von der Sünde. Und das hat er geführt. Und das sieht man auch in seinem Essen. Also die Israeliten hatten zum Beispiel nichts Gesäuertes, weil das einfach Zeit braucht. Die waren schnell beim Abreisen. Und er hat sogar noch weniger gehabt, scheint es hier. Und an einer anderen Stelle zitiert, also beschreibt Jesus ihn auch und sagt, als Johannes hier war, da habt ihr euch beschwert, dass er nichts gegessen hat. Wenn meine Jünger essen, dann beschweren sich über was anderes. Also das war im Volksmund. Dieser Mann hat ein Leben der Buße geführt selber. So deute ich das persönlich. Gut, ich denke, zu dieser Stelle gäbe es noch sehr, sehr vieles zu sagen, aber denke, dass uns diese Stelle sehr viel auch über das Reich Gottes sagt. Aber die Frage ist, und das möchte ich euch herausfordern, ich beantworte diese Frage auch gleich, gilt diese Ansicht des Reiches Gottes auch heute noch? Ist das überhaupt richtig, wie Johannes dachte? Wird er von der Bibel korrigiert? Und die Frage ist insofern wichtig zu stellen, weil wir zum Beispiel in Matthäus 11, ihr könnt das gerne aufschlagen, eine faszinierende Stelle lesen. Matthäus 11, dort im Kontext wissen wir, dass Johannes schon in Haft genommen wurde. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger, also er sandte Jünger zu Jesus und ließ ihm sagen, bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Hier kurz Halt, aber ich lese noch gleich weiter. Was ist das für eine Fragestellung? Ja. Bist du der Messias? Bist du derjenige, der wirklich dieses Reich, also mit dem wirklich das Reich da ist? Er gerät in, ich würde sagen, in Glaubenskrise, vielleicht, dass es immer noch nicht eingeleitet ist. Er ist in gewisser Weise Verfolgung für das, was er sagt, was wahr ist vor Gott. Und er hat eine Krise. Und er fragt sich, ich habe gedacht, wenn der Herr kommt, wird das Reich eingeleitet. Also ich deute das auch, ich weiß, dass es nicht wörtlich dasteht, aber wir sehen trotzdem diesen Kontext sehr deutlich, dass er das in Frage stellt. Was sagt aber Jesus ihm? Und er antwortete und sprach zu ihm, zu ihnen, also zu diesen Jüngern, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Also erst einmal sagt er, also er möchte nicht, ich sag mal, die Frage korrigieren, ja, ich bin der, aber du hast die, es ist, das Himmelreich kommt noch nicht. Sondern er sagt, beschreibt ihm, was ihr seht. Er sagt, also im Prinzip sagt er damit, ja, ich bin es. Und das Reich hat begonnen, es ist mitten unter euch. Also wir werden diese Stellen noch ein anderes Mal betrachten. Aber schaut mal, wie er das macht. Er sagt nicht, dass du Unrecht hast. Oder Johannes, du hast Unrecht. Sondern er lenkt seinen Blick auf etwas, was er eigentlich schon weiß und versteht. Vor allem, schaut mal, Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Und dann aber auch so eine Ermahnung, glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Also, im Sinne, ich sag mal, das, was hier bei Johannes widerfährt, könnte einem Gläubigen heutzutage widerfahren, der in Zweifel gerät, dass auf Gottes Willen handelt und aber nicht sieht, dass Gott jetzt schon Gerechtigkeit schafft, dass jetzt Gott nicht eingreift. Ja? Und im Prinzip diese Fragestellung, Herr, wo bist du? Warum greifst du nicht ins Leben rein und schaffst Gerechtigkeit, also diese Täne aufräumen? Im Prinzip könnte ein Gläubiger unter uns auch so ähnlich denken. Doch Jesus sagt, nehme keinen Anstoß daran. Ich habe Freude an Barmherzigkeit. Daran, dass Armen geholfen wird. Dass sie dass sie geheilt werden. Ich bin der Meinung, dass es sehr deutlich ist, dass Johannes eine schnelle Einführung des Reiches Gottes erwartet hat. Er erwartet, dass die Sünde schnell gerichtet wird. Doch Jesus Christus verfolgt einen anderen Plan und korrigiert seine Erwartung. Und auch die Art, wie Matthäus, der Evangelist, uns diesen Text berichtet, über Johannes schreibt, oder auch später in der gleichen Stelle, wo Matthäus 11, wie Jesus über Matthäus selbst spricht, macht uns sehr deutlich, dass das, was Johannes als Auftrag hatte, was er gesagt hatte, durch und durch wahr ist. Ja, also diese tut Buße. Buße ist eine Bedingung, um im Reich Gottes teilzuhaben. Ohne Buße wirst du weg, also bist du im Gericht. Es ist, also, genau, und Matthäus korrigiert es an keiner Stelle. Er sagt nicht irgendwie, aber danach kam Jesus und das wurde verändert, sondern im Gegenteil, wir werden das auch das nächste Mal sehen, was war denn eigentlich die Predigt von Jesus? Wie beschreibt das Evangelium, also wie beschreibt die Bibel das Evangelium? Und wir werden sehen, dass die Buße so elementar dort auch ist. Tue Buße, das Reich ist nahe. Das ist eine Notwendigkeit. Wenn die nicht da ist, so wird gerichtet. Und was passiert, wenn Jesu Werk vollbracht ist? Wir sehen zum Beispiel in die ersten zwei Predigten in der Apostelgeschichte von den Jüngern. In beiden Predigten werden die Zuhörer zu Buße aufgefordert. Zum Beispiel Apostelgeschichte 3, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünde ausgetilgt werden. Also das Werk, das Johannes eine Art, also erster Vorbereiter, wir stellen uns das so vor, als ob er war, vergangen ist. Dieses Werk ist vollbracht. Ich würde aber sagen, auch wenn er da ein Höhepunkt war, so ist das, was er getan hat, den Weg geebnet hat für den Herrn, in gewissem geistlichen Sinne auch heute noch, dem gleichen Prinzip wird es noch so, funktioniert noch im gleichen Prinzip nach. Was er getan hatte, haben die Apostel ebenso gemacht. Ja, benannten die Sünden, haben zu Buße aufgefordert. Was können wir also von Johannes lernen? Ich denke, genau das. Wenn wir über das Reich Gottes nachdenken, so haben wir keinen Teil daran, wenn unser Leben nicht von dieser Buße geprägt ist. Oder zumindest auf diese Buße positioniert ist. Wir sollten selbst in diesen christlichen Kreisen niemals denken, ich habe eine Entscheidung getroffen, es wird schon gut gehen. Oder ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, ist schon okay. Nein. Das betrifft dich persönlich. Da ist eine Distanz zwischen dir und Gott. Und Gott möchte Frieden mit dir. Ich denke, was wir von Johannes lernen können, auch wenn er sehr extrem gelebt hat, dass unser Leben auch von, dass, wie wir wirklich, was wir tun, die Frucht unserer Gesinnung, auch von Buße geprägt sein sollte. Also selbst die Erkenntnis und das Leben. Und ich denke, was wir drittes heute auf jeden Fall über das Reich Gottes lernen, ist, dass wir haben manchmal eine Ansicht des Reiches Gottes, wie wir uns das vorstellen. Dass wir meinen, jetzt muss es eingeleitet werden. Jetzt muss der Herr regieren. Unser Herr aber manchmal anders entscheidet. Und dass wir uns korrigieren lassen sollen. Ich glaube, ich habe einen Punkt in meiner Predigt übersprungen, auch so sehentlich. Was wir auch noch einen weiteren Punkt, der sehr deutlich ist im Text. Dass das Reich Gottes, das Einleiten des Reiches Gottes, ist sehr, sehr eng mit diesem Messias, der jetzt kommt oder der beschrieben wird, der nach mir kommt, dessen Sandalen ich nicht würdig bin. Das Reich Gottes ist mit diesem Herrn Jesus verbunden. Ja, mit seinem Kommen. Das werden wir auch sehen. Er ist der Herr dieses Reiches. Soweit. Ich möchte diese Predigt mit einer Stelle, und ich denke, es ist eine wichtige Erkenntnis, wenn man grundsätzlich über das Reich Gottes nachdenkt, mit einer Stelle aus 2. Petrus 3, Vers 9 beenden. Wir könnten über, wie gesagt, also ich denke, das muss wirklich sehr klar für uns sein. Der Herr, da heißt es, verzögert nicht die Verheißung. Ja, also die Verheißung, die wir zum Beispiel in Jesaja gelesen haben. Wie es einige für eine Verzögerung halten. sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße findet. Ja, lasst uns. Ich wünsche euch Gottes Segen mit dieser Stelle.